Man packt seine Kisten und bereitet sich auf seinen Umzug in den Himmel vor. Und das hat mir zu dem damaligen Zeitpunkt unheimlich viel Kraft gegeben, dass ich im Laufe der Zeit erkannt habe, dass es kein größeres Tabuthema gibt als den Tod. Ich habe definitiv gelernt, dass Schmerz und Liebe zwei Seiten derselben Medaille sind. Und wenn du trauerst, bedeutet das, dass da mal einfach sehr, sehr viel Liebe gewesen ist.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Trauer ist Liebe, die keinen Ort mehr findet. Der Abschied von einem Menschen, den wir lieben, verändert unser Leben grundlegend. Oft bleibt ein Gefühl von Haltlosigkeit, Ohnmacht, manchmal auch Wut. Leonie Jung ist Autorin, Journalistin und Altenpflegefachkraft und begleitet Menschen genau durch diese Momente. Mit Ehrlichkeit, Verständnis und der Erfahrung, dass Schmerz und Liebe untrennbar miteinander verbunden sind. In ihrem Buch Umzug in den Himmel erzählt sie sehr persönlich über ihre eigenen Erfahrungen. Darüber wollen wir heute mehr erfahren und freuen uns auf das Gespräch mit ihr. Herzlich willkommen, Leonie Jung.
Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Intro.
Ja, wir haben in der kurzen Zeit versucht, so viel wie möglich, was möglich ist, zu recherchieren. Liebe Leonie, danke für deine Zeit, dass wir die Folge heute aufnehmen. Wir haben Ende Oktober aktuell und bei uns liegt schon reichlich Schnee. Die Frage, wo treffen wir dich an? Wo befindest du dich gerade?
Ich bin in meiner Villa Kunterbund in Berlin. Das ist zwar keine Villa, es ist eine Wohnung mitten im schönen Prenzlauer Berg. Hier wohne ich seit 5 Jahren. Ich bin aber seit 16 Jahren in Berlin. Und genau.
In der Villa Kunterbund.
Und wie ist das Wetter bei dir aktuell?
Das Schöne ist, in Berlin ist es ja so ab Herbst eher so ein bisschen grau und monoton und sehr windig. Und heute haben wir einen sehr, sehr sonnigen Tag erwischt, was ganz schön ist, wenn ich hier auf dem Sofa sitze und mir die Sonne, während wir sprechen, wirklich ins Gesicht scheint.
Ja, das hört sich schön. Gut an. Und wie sieht denn für dich so ein richtig entspanntes Wochenende aus oder ein freier Tag, falls du das ganze Wochenende nicht frei hast?
Also ich glaube, alle Menschen, die auch selbstständig sind, wissen, inwiefern das immer mal wieder herausfordernd ist, so eine Work-Life-Balance ganz gut zu gestalten. Das gelingt mir in manchen Phasen besser. In der aktuellen Phase gelingt es mir weniger gut, weil das Buch ja am 25. Juli rausgekommen ist und ich dann doch einfach einen Spagat zwischen unterschiedlichen Jobs ja habe. Und deswegen so richtig, richtig ein ganzes Wochenende frei. Das ist gerade so ein bisschen Wunschdenken, aber ich arbeite darauf hin, dass es wieder funktioniert. Ich bin ganz, ganz viel in der Natur. Ich glaube, viele Menschen denken, dass ich die ganze Zeit von sehr, sehr vielen Menschen umgeben bin. Das bin ich beruflich auf jeden Fall. Aber in meiner Freizeit bin ich tatsächlich sehr, sehr viel alleine. Ich bin sehr, sehr viel im Wald. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit mit meinem Hund Louis. Der wird im Januar 12. Und genau.
Schön. Jetzt hast du es schon angesprochen. Vielleicht steigen wir gleich ein, was hat dich dazu bewegt, ein Buch mit diesem Titel Umzug in den Himmel zu schreiben?
Es ist nämlich ein schöner Titel, Umzug in den Himmel.
Total schön.
Ja. Also das ist so.
Holt ab.
Erstmal vielen Dank. Ich müsste jetzt wahrscheinlich sehr weit ausholen und euch einmal meine ganze Karriere aufzählen. Das mache ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast nochmal, aber als ich das erste Mal eine Person beim Sterben begleitet habe, muss ich euch ehrlich sagen, war ich ziemlich jung, da war ich 17 Jahre alt und das war nicht das einfachste Szenario für mich. Und ich habe im Zuge dessen irgendwie für mich entwickelt, dass ich so das Sterben als eine Art Kistenpacken beschrieben habe, nämlich man packt seine Kisten und bereitet sich auf seinen Umzug in den Himmel vor. Und das hat mir zu dem damaligen Zeitpunkt unheimlich viel Kraft gegeben. Und ich fand, das ist eine ganz, ganz schöne Assoziation, die sich seitdem einfach nie wieder aus meinem Leben verabschiedet hat. Und genau, so ist dann auch der Titel zu diesem Buch entstanden, weil ich einfach seither sage, dass für mich der Tod ein Umzug in den Himmel ist.
Wie kann man da die Situation oder das beschreiben, wenn du da wenn begleitest, wie ist es, das Gefühl, wenn man weiß, okay, der Mensch geht jetzt, geht er in Ruhe oder wie beschreibt man die Situation?
Naja, also jeder Mensch geht natürlich anders. Das ist so. Wir kommen alle unterschiedlich auf die Welt und wir alle verabschieden uns alle unterschiedlich. Und es ist mir ganz wichtig zu betonen, das ist sehr, sehr lange her, dass ich die Ausbildung in der Altenpflege gemacht habe. Und ich habe auch tatsächlich nur die Ausbildung gemacht und bin danach nicht in der Altenpflege geblieben, sondern bin in der Fernseh- und Filmwelt gelandet. Das heißt, das war wirklich nur meine Ausbildungszeit. Und im Nachhinein habe ich dann tatsächlich ausschließlich meine Großeltern beim Sterben begleitet. Das heißt, ich habe einige BewohnerInnen im Pflegeheim beim Sterben begleitet, aber im Nachgang und in der für mich nochmal deutlich relevanteren Lebensphase habe ich nur zwei Menschen beim Sterben begleitet. Also das ist nicht so, dass das mein Alltag ist und dass ich Sterbebegleiterin bin. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das einmal aufklären. Ja.
Wenn du jetzt sagst, du hast dann deine Großeltern dabei begleitet, das spielt natürlich, da ist ja die Emotion aufgrund der Bindung ganz andere. Ne? Weil ich kann mir zumindest vorstellen, wenn das jetzt jemand eben professionell aussieht, beruflich, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Distanz wahren, soweit das möglich ist. Aber bei den eigenen Verwandten, so nahestehenden Personen, ist das ja nochmal ganz was anderes.
Der Verlust von so einer geliebten, nahestehenden Person ist definitiv eine der größten Herausforderungen, die in meinem Leben bislang stattgefunden hat. Weil du dich A, natürlich von der Person verabschiedest, aber du dich auch von einem Leben mit der Person verabschiedest und von allen Erinnerungen, die ihr miteinander in all diesen Jahren gemeinsam geschaffen habt. Und sich damit zu befassen und auch der Realität ins Auge zu schauen, das wisst ihr, man kann irgendwie einen spirituellen oder einen religiösen Glauben haben, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, die Person, die trage ich immer bei mir, weil ich die Person so stark geliebt habe und deswegen ist die Person immer ein Teil meines Lebens. Aber trotzdem ist die Person ja nicht mehr vor mir und trotzdem kann ich mit der Person nicht mehr gewisse Dinge erleben und ich kann sie nicht anrufen und wir können nicht zusammen Wochenende verbringen. All diese Sachen, die fallen weg und das alles zu akzeptieren und einen Umgang damit zu finden, ist definitiv die größte Herausforderung, die ich euch auf jeden Fall nennen kann.
War das dann auch der Grund so, dass du das Buch geschrieben hast, dass du das niederschreiben kannst, deine Erfahrungen mit deinen Großeltern?
Der Grund für das Buch ist, dass ich im Laufe der Zeit erkannt habe, dass es kein größeres Tabuthema gibt als den Tod und dass die meisten Menschen sich unwahrscheinlich schwer tun, darüber zu sprechen. Ja. Und ich vor allem durch die Sterbebegleitung das nochmal verstärkt gespürt habe, also durch die Sterbebegleitung meiner Großeltern. Und ich dann auf Social Media immer mehr darüber gesprochen habe, wie ich selber mit Tod und Trauer umgehe, was meine Gedanken dazu sind, was ich selber gelernt habe, was ich den Menschen mitgeben möchte. Mhm. Und dann war eigentlich mein erster Gedanke, dass ich ein Kinderbuch schreibe und das ist auch fertig. Das liegt auf dem Schreibtisch, aber ist nicht gedruckt und auch nicht illustriert. Und als ich dann eigentlich in den Startlöchern für das Kinderbuch gewesen bin, hat ein Verlag bei mir angeklopft und gefragt, ob ich nicht ein Buch für Erwachsene schreiben möchte. Und hier war ich und jetzt sitze ich hier und spreche mit euch über mein Buch.
Schön. Es ist absolut ein Tabuthema, wie du sagst. Also natürlich gesellschaftlich irgendwo natürlich nicht so aufgegriffen. Also über den Tod spricht man nicht. Vor allem in so ländlichen Gebieten kommt uns persönlich vor. Wir haben selbst, meine Schwester und ich, auch ein bisschen Erfahrung da. Wir haben beide Elternteile schon verloren, unsere Mutter ein bisschen früher und unser Vater dann später. Beide hatten eine Krankheit und sind dann doch relativ rasch verstorben. Und uns ist es, wie es in der Einleitung schon steht, ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl worden ist. Währenddessen finde ich persönlich, und die Trauerphase ist erst viel später gekommen.
Also, ich glaube, das wichtig war jetzt bei der Mama heute, also das kommt mir so vor, eben, dass wir uns verabschieden haben können. Gell? Also das war jetzt nicht so zack und weg, gell? Sondern wir haben wirklich noch den Nachmittag gehabt und haben uns verabschieden können. Und ich muss ehrlich sagen, durch die Krankheit, gell, irgendwann merkt man, dass es nicht mehr geht. Und dann möchte ich es für mich auch nicht, dass ich für den anderen, nur weil ich jetzt da bin, noch weiterlebe oder weiterkämpfe. Man tut sich vielleicht mit der Trauer danach einfacher, wenn man sieht, es ist für den Menschen okay, dass er jetzt geht. Ja? Und es ist für, und sie hat ja ruhig eingeschlafen dann. Und das ist natürlich auch nochmal was Schönes.
Absolut.
So also, jetzt, gell? Und hilft danach schon bei der Verarbeitung mehr.
Absolut. Also ich glaube, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, wenn, wenn eine Person nach langer Krankheit stirbt, ja, und man auch einfach merkt, okay, es geht nicht mehr und der Person geht es immer schlechter. Und dann ist es natürlich ein großes Geschenk, wenn jemand in Frieden und in Ruhe einschlafen kann. Aber das ist ja leider nicht überall der Fall. Und das ist natürlich nicht immer so. Und auch wenn das vielleicht gewisse Auseinandersetzungen in Anführungszeichen vielleicht leichter macht, ist es ja trotzdem ein wahnsinnig herausfordernder Umgang, das alles in das Leben zu integrieren, dass man versteht und akzeptiert, da ist jemand nicht mehr. Und diese Akzeptanz, die findet ja statt, ob das jetzt eine lange Krankheit gewesen ist, ob das eine kurze Krankheit gewesen ist, ob das absehbar war, ob das nicht unabsehbar war, dass man damit dealen muss.
Es ist endgültig, genau. Das ist, wie du so treffend sagst, man kann die Person nicht mehr anrufen. Also ich kann fast keine Nummern auswendig, aber die von meinen Eltern kann ich noch, immer. Aber das sind eben ganz viele Momente so im Leben, wo man sich denkt, ach, wenn man da noch jemand fragen könnte, so. Ja. Aber es ist eben endgültig. Und wie war das bei dir? Wann hast du so das erste Mal so richtig tief getrauert, wo du gemerkt hast, okay, jetzt fehlt mir die Person am allermeisten?
Das ging relativ schnell nach dem Todestag von meinem Großvater los, weil ich einfach lernen musste, dass endgültig nicht dasselbe ist wie weg. Körperlich ja, aber emotional bleibt ja so viel. Und der Mensch ist nicht mehr da, aber er ist noch da in Erinnerungen, in Routinen, in Sätzen, in Musik, in Dingen, die ich tue. Und ich habe ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Verbindung nicht aufhört, nur weil das Leben aufhört und dass es okay ist, wenn sich diese Verbindung verändert. Aber im Zuge von dieser ganzen Trauerarbeit, die vor allem direkt nach seinem Todestag kam, da war das auf jeden Fall das erste sehr, sehr große Trauern und auf jeden Fall eine unheimlich große Herausforderung.
Ich habe das so empfunden, dass währenddessen dann auch oder bis zum Begräbnis hin sehr viele Menschen immer da sind. Gell? Jeder geht auf dich zu, bietet da Hilfe an. Es wird dann noch so still.
War das bei dir wirklich so? Also war das bei dir wirklich so, dass du nach der Trauerfeier so viel Beistand und so viel Support gehabt hast?
Wir haben schon eigentlich sehr, man ist ja wahnsinnig beschäftigt mit allen möglichen aussuchen, schreiben, machen, tun, Kirche hin.
Gut, man muss noch dazu sagen, wir hatten, unsere beide Eltern sind auch in der Wintersaison gestorben. Das heißt, wir haben
Hotel
die Hotel an und gehabt, mussten es dann ein bisschen trennen und haben dann Menschen organisieren.
Ja. Aber so auch von außen rein, gell? Es kommen dann schon braucht ihr Hilfe, braucht ihr irgendwas, gell? So, und dann war das Begräbnis, dann war irgendwie, okay, der Abschnitt ist jetzt vorbei und dann wird's ruhig.
Das war der Horror
eigentlich. Und es wird ruhig und irgendwie so für die anderen geht ja der Alltag weiter, aber für einen selber bleibt ja die Zeit irgendwie stehen. Ja? Das habe ich schon sehr schwierig gefunden.
Ja, also ich glaube, dass das auch total wirklich unterschiedlich ist und dass das jeder anders wahrnimmt. Aber natürlich ist das so, die Welt dreht sich weiter, vor allem für die Menschen, die irgendwie dir zur Seite gestanden sind. Und für die ist das dann irgendwann so okay. Also es ist jetzt einfach auch dann mal gut, also für viele, wo man so ist als trauernde Person. Ja, nee, es ist jetzt aber einfach noch nicht gut, weil Trauer einfach kein Ablaufdatum hat. Und für die eine Person wird es nach wenigen Wochen leichter, für die andere Person ist es nach fünf Jahren immer noch so schwer, dass gewisse Tage im Monat einfach wirklich kaum auszuhalten sind. So, und das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Aber da gehen natürlich auch die Menschen in deinem Umfeld unterschiedlich mit um. Ich habe das große Glück, dass ich ein wirklich sehr, sehr starkes Supportsystem habe in meinem Umfeld und dass aber auch einfach meine ganz engen Menschen eigentlich fast alle schon einen sehr, sehr schweren Verlust erlebt haben. Und dadurch, glaube ich, hatte ich in meinem Freundeskreis sowohl während der Beerdigung als auch nach der Beerdigung einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Support, über den ich unendlich dankbar bin.
Natürlich, wenn man das schon mal erlebt hat, hat man ein bisschen ein anderes Gefühl oder ein Verständnis für das. Ich kann mir auch vorstellen, dass das irrsinnig schwer ist, wenn man damit nichts zu tun hat und dann passiert im Umkreis jemand das, wie man auf den zugeht. Man weiß nicht, was soll man sagen, wie soll man ansprechen. Und ich glaube, dass das für viele eine Hürde ist. Jetzt haben wir, du beschreibst aber in deinem Buch die Phasen einer Trauer. Wie kann man sich oder kann man sich mental davor schützen oder vorbeugen?
Jetzt frage ich dich eine Frage. Schreibe ich in meinem Buch wirklich über die Phasen der Trauer?
Also beim Querlesen wäre mir vorgekommen.
Da sind nämlich immer die Querleser. Ich bin nämlich gar kein Fan von davon, die Trauer in 5 Phasen aufzuteilen. Da habe ich auch einen ganz tollen ExpertInnen-Talk in meinem Buch mit dem Psychologen Dr. Dox, weil Phasenmodelle einfach inzwischen so überholt sind, da Gefühle einfach keine festen Phasen durchlaufen. Und es gibt einfach keine lineare Abfolge. Und ich bin gar kein Fan von Phasenmodellen. Also ganz, ganz besonders nicht bei Trauern.
Ja.
Aber wie, wenn man die Trauerphasen, muss man ja irgendwie sagen, auch wenn sie unterschiedlich sind, aber kann man mental, wie siehst du das oder wie war das bei dir, sich davor vielleicht sogar zu schützen? Wie, was hast du für Erfahrungen da gemacht?
Ich glaube, dass wir uns alle vor so einem großen Gefühl nicht schützen können. Aber wir alle haben natürlich die Möglichkeit, mit unseren Gefühlen und mit dem Schmerz zu arbeiten. Aber eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt in meiner Trauerarbeit, dass du kannst dich noch so sehr damit auseinandersetzen. So richtig vorbereiten kannst du dich nicht auf das Gefühl, weil zwischen dem Tod meines Großvaters und dem Tod meiner Großmutter sind 5 Jahre vergangen und in diesen 5 Jahren habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, ich habe mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe Therapien gemacht, ich habe Trauergruppen besucht und dennoch passieren dann an einem Tag, wo dann so ein Tod stattfindet und auch rund um dieses ganze Sterben und auch die Zeit zwischen Tod und Beerdigung und auch den Tagen nach der Beerdigung, passieren so viele Sachen, die einfach nicht vorhersehbar sind. Ja. Das heißt, mit ganz, 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 ganz vielen Gefühlen bist du auch irgendwie so ein bisschen überrascht. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Dass du einfach so ganz viele Sachen erlebst, wo du so bist, okay, krass, Trauer ist was so Großes. Und immer wieder erlebe ich irgendwelche Sachen, die ich einfach noch nicht erlebt habe, aber die ich so im Zuge meines Trauern dann doch irgendwie erlebe. So, ich weiß, dass es jetzt nicht sonderlich hilfreich ist, was ich sage, aber Trauer ist was so Großes und es ist quasi unmöglich, sich darauf vorzubereiten. Aber was möglich ist, dass du deiner Trauer Raum gibst, dass du dir Zeit nimmst, dass du ins Gespräch gehst, dass du dir Hilfe suchst, wenn du merkst, sie überfordert mich oder ich komme einfach nicht mehr in meinen Alltag zurück und merke einfach, dass meine Trauer so dominant ist, dass sich da irgendwas entwickelt, was in eine falsche Richtung geht. Also nicht in eine falsche Richtung, sondern einfach in eine Richtung, dass auch ja viele Menschen dann Schwierigkeiten haben, zurück in den Alltag zu finden, im Sinne von zurück zur Arbeit zu gehen. Und dass man das anerkennt und sich dann notwendige Hilfe holt.
Sind da Routinen vielleicht wichtig, so dass man sich Routinen aufbaut und sorgt für die Tage oder Wochen oder Monate danach und sich an den Routinen hält?
Total. Also ich bin großer Fan von Routinen, weil natürlich auch je nachdem, welche Person verstorben ist, verbindest du ja auch ganz viel Alltägliches mit der Person. Ich zum Beispiel habe um 17 Uhr immer meine Großmutter angerufen, jeden Tag um 17 Uhr. Und das fällt dann natürlich weg und das ist dann im Endeffekt, sage ich mal, so eine kleine Routine des Alltags, die war aber trotzdem ein fester Bestandteil meines Lebens. Und heute gucke ich um 17 Uhr in den Himmel und grüße nach oben und bin für diese Sekunde einmal ganz kurz oben. Das heißt, wenn ihr jetzt um 17 Uhr mit mir zusammen seid, dann gucke ich nach oben, es sei denn, ich bin gerade hochkonzentriert irgendwo am Arbeiten und es ist kein Himmel weit und, ne, weit und breit. Und zum Beispiel letzte Woche war ich auf der Buchmesse, da war um 17 Uhr dann kein Himmel zu sehen und da habe ich jetzt nicht nach oben geguckt, weil ich so beschäftigt mit dieser Buchmesse gewesen bin. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist 17 Uhr für mich eine feste Zeit, wo ich einmal ganz kurz innehalte und das ja trotzdem irgendwie eine Routine ist, die immer da gewesen ist, auch als meine Großeltern noch gelebt haben. Nur, dass sie jetzt einfach anders ist.
Ja. Ändert sich.
Ich finde, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, auch eben die professionelle Hilfe. Rückblickend würde ich sagen, war das bei uns, zumindest bei mir, doch ein Fehler, dass wir das nicht gleich gesucht haben. Also
es war gar nicht im Raum, oder? Haben wir jemals drüber nachgedacht?
Nein, überhaupt nicht. Also das war
null. Das war
nicht Thema. Ich bin viel später dann zu einer Psychologin gegangen, was echt gut war, aber ich hätte es ein bisschen früher machen sollen. Warst du dir professionelle Hilfe gesucht, weil es ist ja auch oft ein bisschen ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, oder konntest du das eigentlich mit deinem Freundeskreis gut abdecken?
Ich sage immer, ein sehr stabiler und guter Freundeskreis ist, wenn du nicht krank bist, eigentlich die allerbeste Therapie, die man haben kann, weil sich einfach auch ganz, ganz, also ich muss euch ehrlich sagen, auch jetzt, das ist natürlich nicht, dass meine Freunde meine Therapeuten sind, also versteht mich nicht falsch, aber ich bin so ungefiltert mit meinen Freunden. Die wissen alles über mich und ich habe bei keinem Thema in meinem Leben das Gefühl, dass ich mich irgendwie vor irgendwas verstecken muss. Und deswegen ist das bei mir schon, glaube ich, ein großer Glücksgriff. Ich habe einfach wundervolle Freunde, die ich wirklich über alles liebe. Und das hat auf jeden Fall in vielen herausfordernden Lebensphasen dafür gesorgt, dass ich keinen Therapeuten oder keine Therapeutin benötigt habe. Ich habe nach dem Tod meines Großvaters habe ich so alle 2 Wochen meiner Psychologin gesprochen. Das hat mir unheimlich gut geholfen. Und es gibt natürlich große Unterschiede in der Trauerarbeit. Und das kommt auch einfach ein bisschen darauf an, was passiert ist. Wisst ihr, bei so plötzlichen Ereignissen wie Unfällen brauchen Betroffene einfach Zeit, um den Schock zu verarbeiten. So,
ich glaube,
und
das ist der Schock und die Trauer, oder? Ich glaube, das ist ja, wenn das von jetzt auf die andere Minute passiert, dann bist ja du komplett in einem Schockzustand.
Absolut.
Das ist
nicht absolut.
Du wartest ja, also du erwartest dir das nicht. Also du, nachdem bei einer Krankheit, weißt du dann irgendwann, okay, der Tag wird kommen. Aber wann? Ja. Aber man kann sich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten drauf.
Absolut.
Ja. Hat sich eigentlich der Schreibprozess auch ein bisschen auf deine Verarbeitung ausgewirkt? Hast du das so ein bisschen sinnbildlich auch was von der Seele schreiben können?
Das war natürlich für mich schon nochmal ein Eintauchen in Jahre, die ich natürlich irgendwie präsent immer dabei habe, aber die natürlich jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine Rolle spielen. Ne? Ich denke jetzt nicht jeden Tag darüber nach, wie waren die letzten Tage meines Großvaters. Und wenn du dann so ein Buch schreibst, das dann doch sehr persönlich ist und wo du sehr persönliche Gefühle teilst, dann tauchst du ja dann doch in diesem Schreibprozess immer wieder in so Phasen ein, die einfach schon echt lange her sind. Und das hat definitiv was mit mir gemacht. Das war auf jeden Fall an manchen Tagen nicht ohne. Also du eigentlich ehrlich gesagt so, sag nochmal bitte.
Du hast es dann sozusagen das zweite Mal anders vielleicht durchgemacht oder mitgefühlt nochmal.
Ich glaube, dass das auch eher nochmal so ein in meiner Position ein vielleicht reflektierterer Umgang mit gewissen Situationen gewesen ist. Dass ich nochmal eingetaucht bin, aber heute ja vieles dazugelernt habe und auch sicherlich, was gewisse Sachen angeht, ein anderes Mindset habe und anders mit meiner Trauer umgehe, als ich das jetzt zum Beispiel gemacht habe, als mein Großvater 2018 gestorben ist. Und das war dann schon stellenweise echt verrückt, wie ich Dinge wahrgenommen habe und was dann mir auch noch stellenweise eingefallen ist, wo ich noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, weil ich da irgendwie gedacht habe, so, okay, das ist so passiert und da muss ich jetzt irgendwie nicht nochmal reingehen.
Was waren da so die prägendsten Momente in der Zeit für dich?
Meinst du jetzt beim Schreiben oder meinst du bei der Sterbebegleitung?
Bei der Sterbebegleitung.
Werbung. Biogena-Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogena-Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Das war bei beiden ganz anders, aber bei meinem Großvater waren auf jeden Fall für mich die prägendsten Momente, dass wir tatsächlich bis einen Tag bevor er gestorben ist, habe ich sehr, sehr, sehr emotionale Gespräche mit ihm geführt. Er konnte die letzten Tage dann nicht mehr so drauf reagieren, aber tatsächlich erst Freitag gestorben und Montag hatte ich nochmal ein Gespräch mit ihm, wo ich einfach sehr stark von ihm signalisiert bekommen habe, dass er das sehr gemerkt hat, was ich da mit meinen Gefühlen meine. Und das war auf jeden Fall eine sehr besondere Lebensphase für uns beide und hat auf jeden Fall und unsere Beziehung noch tiefer gemacht, als sie eigentlich sowieso schon gewesen ist, weil man auch einfach in dieser Sterbebegleitung nochmal sehr, sehr stark gesehen hat, wie sehr wir uns lieben.
Schön.
Ja. Und war das dann, also dein Opa hat ja dann natürlich gewusst, dass er im Sterben liegt, gell?
Also, ja, klar.
Ja, war dir das auch wichtig, dass er das weiß? Also bei mir, weiß ich noch, wie der Anruf kam, jetzt ist es soweit. Also das war ja auch irgendwie ganz nicht vorbereitet noch. Aber meine erste Frage war dann, ja, weiß die Mama, dass sie stirbt? Und dann hat der Arzt gesagt, ja, das weiß sie. Also das war für mich ganz wichtig, dass sie jetzt weiß, dass sie da drin, also dass sie in den Sterbeprozess ist, gell? Nicht, dass sie noch kämpft oder irgendwie, dann wäre es echt, ich glaube, dann wäre es für mich noch schlimmer gewesen.
Aber also, da stelle ich dir mal eine Frage zurück. Also was sind da deine Gedanken? Also was glaubst du denn, also wenn jemand im Sterben liegt, wieso denkst du, es so wichtig ist, dass die Person das weiß? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich keine Person beim Sterben begleitet habe, die Personen, die noch reagieren konnten, die wussten das alle.
Also ihre Freundin, da ist auch der Vater, war dann auch im Sterben und ihre Mutter war dann so, die hat nicht gehen lassen. Gell? Die hat immer wieder so gehofft, jetzt ist er immer wieder da. Also er hat sich dann schwer getan. So. Also sie hat nicht loslassen können. Gell? Und ich habe mir dann auch gedacht, was ist, wenn das so ist, gell? Wenn wir dann nicht loslassen können, dann ist ja für sie noch schlimmer. Also dann bleibt sie ja wegen uns noch einmal oder schaut sie, dass sie weitermacht. So in dem Sinn.
Wenn die Angehörigen. Ja, ich muss dir sagen, die Gedanken. Ich verstehe, was du meinst, aber das sind nicht so meine Gefühle zu dem Thema, ehrlich gesagt. Okay. Ich glaube tatsächlich, also ich habe jetzt nicht ein Gespräch zu meinem Großvater oder meiner Großmutter gesucht, wo ich gesagt habe, also, wir setzen uns jetzt mal hin. Mir ist jetzt wichtig, dass du weißt, du liegst im Sterben. Das Gefühl habe ich niemandem vermittelt und mir ist das auch, das ist auch ein Thema in meinem Buch, dass ich ein sehr, sehr großer Befürworter von Normalität bin. Nicht, weil ich mit Normalität die Situation ignorieren möchte, sondern weil Normalität einfach auch gewissermaßen eine Stabilität schafft. Und das ist ja eh schon anders schwer. So, ich mache es doch nur noch schwerer, wenn ich die ganze Zeit jetzt über das Sterben und über den Tod spreche. So, ich wünsche jedem Menschen, dass diese Gespräche stattfinden, bevor eine Person im Sterben liegt, weil das einfach einiges erleichtert für dich selber, aber auch für die sterbende Person. Aber jetzt beim Sterben mit einer Person dann nochmal über das Sterben zu reden, das ist nicht mein Ansatz und das würde ich jetzt auch so nutzen.
Hat es irgendwelche Emotionen währenddessen oder danach gegeben, die bei dir so richtig dominiert haben? Wo du wirklich das Gefühl hattest, also ich sage mal, eben jetzt bei einer Krankheit ist es ja oftmals dann neben der Trauer auch die Erleichterung, dass man sagt, okay, kann mich erinnern, dass einer von den Ärzten damals gesagt hat, man hat auch irgendwann das Recht zu sterben, ja. Weil wenn man krankheitsbedingt nicht mehr kann, dann ist es eben auch das Recht dazu und dann ist es auch irgendwo ein Teil von Erleichterung, dass man sagt, okay, jetzt hat die Qual ein Ende, aber gab es bei dir irgendwelche Emotionen, die besonders dominiert haben?
Ja, ich hatte eine unheimliche Wut und das ist überhaupt keine Eigenart, sondern eine Eigenschaft und das empfinden ganz, ganz, ganz viele Menschen in so einem Trauerprozess. Und das ist einfach nochmal eine sehr intensive Reaktion auf dieses große Gefühl von Trauer. Und man ist wütend, dass jemand nicht mehr da ist und dass man so viele Sachen noch erleben wird, wo diese Person nicht mehr dabei ist. Und ich bin da auch sehr transparent in meinem Buch. Für mich war die letzten Jahre war es für mich ein großes Thema, dass ich nicht heiraten wollte, weil ich immer die Wunschvorstellung gehabt habe, dass mein Großvater und meine Großmutter mal Teil meiner Hochzeit sein werden. Das hat sich inzwischen verschoben und verändert, aber dennoch war das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr von so einer Wut dominiert, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, irgendwann zu heiraten und die beiden sind nicht dabei. Und deswegen, ja, also die Sache mit der Wut ist auf jeden Fall eine große Sache.
Kann man vorstellen, oft kommen dann so Gedanken, dass man sich, ich würde es nicht sagen, unfair behandelt fühlt vom Leben, weil das jetzt nicht richtig wäre, aber was mich zum Beispiel oft ein bisschen getriggert hat, ist, wenn ich Menschen, die viel älter sind wie ich, wenn man spricht und die sagen dann, ja, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, dann habe ich mir ganz oft gedacht, boah, der hat nur Eltern und ist eigentlich um so viel älter wie ich. Also da gibt es so dann natürlich viele Momente im Leben, die einen dann so triggern, wo man sich denkt, boah, hätte auch noch gern und ach, warum ist das bei mir so? Gibt es da bei dir so Trigger-Momente, die dich besonders ergreifen?
Das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe eher dann die Situation, dass ich, also vor allem freue ich mich sehr für alle Menschen, die das noch haben. Und ich gehe aber regelmäßig mit genau diesen Menschen, die jetzt zum Beispiel eine sehr enge Bindung zu ihren Großeltern haben, ins Gespräch und erinnere auch immer wieder daran, dass die Personen dann bei ihren Großeltern einchecken, dass sie regelmäßig hinfahren, weil. Also ich weiß, was heute ist, aber ich weiß nicht, was morgen ist. Und das ist einfach eine Wahrheit, die uns alle betrifft. Checkt bei euren Liebsten ein. Ich rufe meine Eltern jeden Tag an und das ist eine Sache von 3 Minuten. Aber das ist einfach ein so wichtiger Teil meines Lebens, dass ich einfach weiß, dass es meinen Liebsten gut ist. Und das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern das hat was mit Liebe und mit Wertschätzung zu tun, dass ich einfach wissen möchte, dass alles okay ist. Und wir werden nun mal alle älter und der Tod gehört zum Leben dazu und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich weiß, was heute ist und ich weiß nicht, was morgen ist und deswegen dieses Einchecken und dieses sich regelmäßig bei Menschen zu melden, die man liebt, ist einfach was so Wichtiges, was von so vielen Menschen einfach total unterschätzt wird, weil die 3 Minuten, die haben wir alle am Tag.
Ja, ja. Absolut.
Ja. Ja, stimmt. Wie hast du die dann während der Zeit verändert? Oder danach, nach diesem Ganzen, wie deine Großeltern dann verstorben sind?
Ich glaube, ich bin ruhiger geworden, aber gleichzeitig auch irgendwie mutiger. Früher hatte ich oft Angst vor Kontrollverlust, vor allem, wenn es irgendwie emotional wurde. Und heute weiß ich, dass genau das, was ich vermeiden wollte, das Fühlen, Loslassen und irgendwie also nicht kontrollieren können, mich am meisten wachsen lässt. Und ich habe definitiv gelernt, dass Schmerz und Liebe 2 Seiten derselben Medaille sind. Und wenn du trauerst, bedeutet das, dass da mal einfach sehr, sehr viel Liebe gewesen ist.
Ja, das stimmt. Man muss doch von dieser Seite sehen. Das ist echt ein schöner Satz jetzt. So.
Also das spornt uns auch an, jetzt das Buch zu lesen, nicht nur quer zu lesen. Da hast du mir eiskalt ertappt.
Diese Querleser.
Ja,
hatte ich schon mal in einem Podcast. Querleser.
Wirklich?
Habe ich auch ertappt. Da hat er mir nämlich auch eine Frage gestellt, wo ich war. Sag mal, hast du mein Buch nicht gelesen?
Aber wenn die Vorbereitungszeiten so kurz sind. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen, versprochen.
Sehr gut.
Zum Abschluss, liebe Neonie, welche Botschaft möchtest du mit deinem Buch weitergeben?
Dass Trauer kein dunkler Ort ist, sondern ein Ort voller Liebe und dass man nicht funktionieren muss, um stark zu sein. Und es ist heilsam, über Tod, Verlust und all das zu sprechen, weil Schweigen uns nur weiter voneinander trennt. Und ich hoffe einfach, dass mein Buch ganz viel Mut macht, das Thema Tod nicht länger zu tabuisieren, sondern es in unser Leben zu integrieren. Denn wenn wir über den Tod reden, lernen wir automatisch, das Leben bewusster zu leben. Und wir haben alle zwei Gemeinsamkeiten. Wir kommen auf die Welt und wir gehen irgendwann von ihr. Über das eine reden wir, feiern unsere Geburtstage. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz schöner und toller Anlass. Und ich möchte gar nicht sagen, es ist jetzt irgendwie ein Top-Anlass. Und ich freue mich, auf jede Beerdigung zu gehen, weil das ist nicht so. Also es ist auch nicht so, dass ich hier sitze und euch mit einem fetten Smile im Gesicht sage, Mensch, Leute, der Tod, das ist doch einfach was richtig, richtig Geiles. Nee, es ist einfach wirklich mega scheiße. Aber weil es so scheiße ist, müssen wir da genauer hingucken, ins Gespräch gehen und mutig sein, darüber zu sprechen, weil das dem ganzen Thema einfach erstens die Schwere ein bisschen nimmt und uns auch ein wenig die Angst nehmen kann. Das ist einfach die größte Herausforderung, die uns alle früher oder später erwartet.
Ein schöner Abschluss, das möchten wir so stehen lassen. Zum Schluss haben wir noch ein paar kurze Fragen an dich und freuen uns über ein paar kurze Antworten.
Bin gespannt.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Allgemein in meinem Leben oder in Bezug auf die Sterbebegleitung?
Allgemein.
Allgemein im Leben?
Ja.
Ich würde nicht so lange warten. Ich habe sehr lange, also ehrlich gesagt, in den letzten Jahren habe ich sehr, sehr dolle dafür gearbeitet, was in meinem Herzen eigentlich schon sehr viele Jahre präsent gewesen ist. Ich habe die Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht. Ich bin seit dem 1. September mit ganz, ganz tollen Klientinnen in der 1:1-Arbeit. Und das war so lange in meinem Kopf, dass ich das machen möchte und einfach wirklich mit Menschen sprechen möchte, denen ich helfen kann. Und da habe ich mich lange nicht zugetraut, diese Ausbildung zu starten. Und heute sage ich, ach Leo, hättest du dich mal ein bisschen früher schon getraut und nicht irgendwie 5 Jahre jeden Tag darüber nachgedacht, wann du damit startest?
Was ist dein Lieblingsessen?
Boah, ganz schwere Frage. Also wenn ich nur eine Sache nennen darf, Pommes. Ja. Safe. Ich finde ja, Kartoffeln ist ja was wahnsinnig unterschätzt wird.
Okay. Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Mein Lieblingsurlaubsland ist definitiv Südafrika.
Wow, schön. Farbenprächtig. Okay. Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher mal ein bisschen auf das Thema ansprechen konnten. Ist uns auch persönlich sehr wichtig gewesen und wünschen dir weiterhin noch alles Gute bei deinen zukünftigen Büchern und Kinderbüchern und was noch kommt und Projekten und freuen uns natürlich, wenn wir uns sehen und wenn du dann doch nochmal dich aufs Snowboard schwingst und zu uns nach Oberang kommst, würden wir uns natürlich sehr freuen.
Dürfen die ZuhörerInnen jetzt wissen, dass ich wirklich eine sehr schlechte Snowboardfahrerin bin, aber ich werde euch definitiv irgendwann besuchen. Ich bringe dann nicht mein Snowboard mit, aber mein Buch und dann werde ich eventuell ja bei euch irgendwo eine Lesung machen.
Ja, das wäre schön.
Das wäre schön. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute weiterhin.
Danke euch.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.